Und das sind einige der Themen dieses Tages. Karriere mit Karenz. Die Bundesregierung will eine feste Auszeit für scheidende Politiker festlegen. Brüsseler Brücken. Die EU-Spitze diskutiert mit der neuen griechischen Regierung über einen Vierjahresplan. Dazu auch unser Kommentar im Echo des Tages. Mehr Schutz für alle. Die Koalition hat sich auf ein Prostitutionsgesetz geeinigt. Und München und Köln, Gladbach, Schalke, Barcelona. Udo Lattek ist tot. Ein Nachruf auf den Erfolgstrainer gegen Ende der Sendung. Im Studio ist Thomas Spickhofen. Schönen guten Abend. Die Liste der Anlässe ist lang. Ronald Pofalla ging vom Kanzleramt in den Vorstand der Deutschen Bahn. Gesundheitsminister Daniel Barr zu einer Krankenversicherung. Gerhard Schröder von der Regierungsspitze zu einem russischen Pipeline-Projekt. Und das sind nur ein paar Beispiele. Niemand will, dass Politiker ins Bodenlose fallen nach dem Ende ihrer Aufgabe, die wir ihnen als Wähler ja gegeben haben. Aber immer hat dies auch ein Geschmäckle, wenn er oder sie zu einem Unternehmen wechselt, mit dem er oder sie auch schon im Amt viel zu tun hatte. Das soll sich nun ändern. Das Bundeskabinett hat eine Auszeit beschlossen, die muss jetzt allerdings auch noch durchs Parlament. Einzelheiten aus Berlin von Bettina Nutz.
So kann ein Tag in der Politik aussehen. Am Vormittag bringt die Bundesregierung ein Gesetz auf den Weg, das Politikern den nahtlosen Wechsel in die Wirtschaft erschweren soll. Und Steffen Seibert, der Regierungssprecher, kann stolz feststellen:
Mit dem Gesetzentwurf schaffen wir ein transparentes Verfahren.
Ein transparentes Verfahren, das aber noch erst seinen parlamentarischen Gang gehen muss, also am Nachmittag noch nicht greifen kann. Da lässt sich nämlich Katharina Reiche, bisher Staatssekretärin, zunächst für Umwelt, dann für Verkehr, zur Hauptgeschäftsführerin des Verbandes der kommunalen Unternehmen wählen. Transparenz, wie es das Gesetz will, und vor allem die Vermeidung von Interessenskonflikten sind im Fall Reiche und also in der Gegenwart ausgeschlossen. Regierungssprecher Seibert kann sich da nur in Routineantworten retten.
Zu Einzelfällen kann ich nichts sagen.
Mehr zu sagen gibt es dann über die Zukunft.
Mit diesem Gesetz wird für ausscheidende Minister und parlamentarische Staatssekretäre oder Staatssekretärinnen eine Anzeigepflicht eingeführt. Und sofern sie nach ihrem Amtsverhältnis eine Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes aufnehmen wollen und Interessenkonflikte zu befürchten sind, auch eine Karenzzeit. Dies gilt auch für Bundeskanzler oder Bundeskanzlerinnen.
Ergo eine Karriere wie die des Gerhard Schröder vom Kanzleramt in den Aufsichtsrat des russischen Energiekonzerns Gazprom könnte demnächst so kaum möglich sein. Diese Zeiten des Ausklingens für Regierungsmitglieder, bevor es einen Job in der Wirtschaft gehen kann, soll bis zu einem Jahr dauern. In Ausnahmefällen sogar 18 Monate. Zum Beispiel dann, wenn das Vertrauen in die Integrität der Bundesregierung beeinträchtigt würde. Doch wird das funktionieren? Eine Regierung, die über mögliche Interessenskonflikte ihrer eigenen Mitglieder entscheidet?
Die Bundesregierung wird die Entscheidung jeweils im Einzelfall treffen, und zwar auf Empfehlung eines beratenden Gremiums. Diesem Gremium sollen angehören Personen, die an der Spitze staatlicher oder gesellschaftlicher Institutionen gestanden haben oder die über Erfahrungen in einem wichtigen politischen Amt verfügen. Die Entscheidung und die Empfehlung dieses Gremiums werden veröffentlicht.
Für die Opposition ist der Gesetzentwurf ein spätes Werk, aber immerhin, so die Linke im Bundestag, besser als nichts. Fraktionsvize Dietmar Bartsch kann sich für den Übergang von der Regierungsbank ins Lobbyistenfach auch sehr flexible Lösungen vorstellen.
Das Entscheidende ist doch, dass wirklich der Einfluss und die privilegierten Informationen keine Rolle spielen dürfen. Und deswegen ist unser Vorschlag, dass an die Zahlung von Übergangsgeldern zu binden. Weil dann hat man zumindest einen Kausalzusammenhang. Jeder weiß auch, wie lange er nicht aktiv werden kann und kann sich darauf einrichten.
Die Grünen im Bundestag empfehlen grundsätzliche Karenzzeiten wie auf EU-Ebene, also 18 Monate. Antikorruptionsorganisationen wie Transparency International sehen aber noch zu viele Schlupflöcher. Es gäbe keine Strafen bei Verstößen und eine Karenzzeit für den sauberen Seitenwechsel, die müsse 3 Jahre betragen.
Wer einen ersten Showdown erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Aber das ist vielleicht auch ein ganz gutes Zeichen. Alexis Tsipras, der neue griechische Regierungschef, kam heute nach Brüssel, um mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und anderen darüber zu reden, wie man die griechische Schuldenkrise anders lösen könnte, als es bislang geplant ist. Zum Beispiel ohne Troika, ohne den harten Sparkurs. Und nach den zurückliegenden Tagen der verbalpolitischen Sperrfeuer war das geradezu ein friedliches Treffen, berichtet Kai Küstner.
Die EU-Kommission ist nicht die Höhle des Löwen. So könnte die Botschaft gelautet haben, die der Chef der Brüsseler Behörde auszusenden versuchte. Als nämlich Jean-Claude Juncker den griechischen Regierungschef Tsipras zur Begrüßung vor aller Augen umarmte und dann rechts und links auf die Wange küsste. Die Fotografen jedenfalls dürften an diesem Motiv ihre Freude gehabt haben. Nicht nur wegen der Junckerschen Begrüßungsküsschen wirkt die Stimmung zwischen Griechenland und den EU-Entscheidern deutlich entkrampfter. Äußerungen der neuen Regierung in Athen klingen jetzt auch viel friedlicher als die teilweise doch sehr lauten Nachwahltöne. Ich weiß, dass die Geschichte der Europäischen Union eine Geschichte von Meinungsverschiedenheiten ist, aber am Ende stand immer der Kompromiss. Stellte Regierungschef Tsipras fest, der in Bezug auf die EU mehr als einmal von unserer gemeinsamen Zukunft sprach. Dabei aber auch wissen dürfte, auch während seiner Tour quer durch Europa tickt die Uhr unerbittlich weiter. Ende Februar läuft das aktuelle Hilfsprogramm für Athen aus. Wie danach eine Pleite verhindert werden soll, ist noch nicht klar. Es stehen schwierige Zeiten an, wir haben noch keine Lösung. Aber ein Premier, der durch Europa reist, wie Sie es gerade tun, steht für Kooperation, nicht für Separation. Das ist der richtige Weg. Während EU-Parlamentspräsident Schulz nach seinem Treffen mit Tsipras seine Warnung mit einem Lob verknüpfte, hieß es aus dem Büro des EU-Ratspräsidenten Tusk recht trocken, die Verhandlungen mit Griechenland würden schwierig und würden Anstrengungen von Athen erfordern. Wir haben unsere Ziele und unser Ziel ist Respekt für die Selbstbestimmung der Griechen. Gleichzeitig achten wir auch die Regeln der Europäischen Union. Wir wollen dieses Gerüst ausbessern, wir wollen es nicht einreißen. So Tsipras in Brüssel, der seine Reise durch Europa deshalb angetreten hat, weil er so viel Linderung bei den griechischen Schulden wie möglich erreichen will. Um die zu bekommen, dafür wird er weniger die EU-Kommission als vielmehr alle EU-Einzelstaaten überzeugen müssen. Und die haben Vorbehalte. Die Spanier zum Beispiel, weil sie den Aufstieg von Populisten im eigenen Land fürchten. Und nicht zuletzt die Bundesregierung, weil sie Angst hat vor einer Abkehr vom strikten Sparkurs in ganz Europa. Der Sozialdemokrat Schulz ist in der seit Krisenzeiten tobenden und jetzt noch einmal neu entfachten Debatte, ist strenges Sparen eigentlich gut für Europa oder wirkt es das Wachstum ab, näher an Athen als die Bundesregierung. Normale Bürger in Griechenland haben in den letzten Jahren die Rechnung bezahlt. Es wird Zeit, dass diejenigen, die Geld haben oder es außer Landes gebracht haben, etwas beitragen. Viele offene Fragen bleiben. Wird die Troika, das dreibeinige Kontrollwesen, das über die Sparanstrengungen in Griechenland wacht und das Athen bereits vor die Tür gesetzt hat, tatsächlich abgeschafft? Gibt es statt Schuldenschnitt für die Griechen Schuldenerleichterungen im Tausch gegen Reformversprechen? Diskutiert wird viel, entschieden ist nichts. Auch ob Brüssel tatsächlich als Brücke über den bislang unüberbrückbar scheinenden Graben zwischen Athen und Berlin wirken kann, ist weiter ungeklärt.
Aus Brüssel berichtete Kai Küstner. Nach einer ersten Woche mit burschikosen Auftritten auf diplomatischem und finanzpolitischem Parkett ist die zweite Woche der neuen griechischen Regierung erkennbar ausgerichtet auf Werben, Wandeln und Verhandeln. Und das ist auch gut so. Der Kommentar im Echo des Tages von Karin Bensch.
Wer Schulden hat und Geld von anderen will, muss klarstellen, dass er kluge Pläne hat und dass man ihm vertrauen kann. Genau das muss die neue griechische Regierung jetzt beweisen. Den 18 anderen Finanzministern der Länder, die den Euro als Währung haben. Den Staats- und Regierungschefs, die skeptisch bis ablehnend sind, wie zum Beispiel die Bundesregierung. Nach dem halbstarken Start zwischen Siegestaumel und Zukunftsvisionen sind Tsipras und seine Männer nun offenbar etwas runtergekommen. Sie scheinen verstanden zu haben, dass sie nicht automatisch etwas bekommen, nur weil sie drohen, sich abzuspalten. Die Zeiten, in denen ein Ausstieg Griechenlands aus der EU, aus dem Euro als Untergang Europas beschrien wurden, sind vorbei. Deshalb war es klug, die gröhlenden griechischen Forderungen nach einem Schuldenschnitt vor die Wand laufen zu lassen. Das war klug von Kommissionschef Juncker und auch von Bundeskanzlerin Merkel. Alle, die den Griechen Geld geben, müssen nun fein abwägen, was geht und was nicht geht. Das betrifft die Euro-Länder, die Europäische Zentralbank und auch die internationalen Geldgeber. Die Lösung ist nicht in Extremen zu finden, sie wird ein Kompromiss. Und der muss beides sein, hart und zart. Hart beim Drängen auf Reformen. Die neue griechische Regierung muss jetzt anpacken, was sie ihren Wählern versprochen hat. Das Steuersystem umbauen, damit auch reiche Griechen zahlen. Steuerhinterziehung, Korruption und Vetternwirtschaft bekämpfen. Gelingt das, kann der Kompromiss auch zart sein. Dann sollte die EU den Griechen entgegenkommen. Mit einem mehrjährigen Reform- und Finanzplan. der auf Sparen ausgelegt ist, aber nicht auf Kaputtsparen. Zugeständnisse sollte es auch bei der Troika geben. In Athen ist sie verhasst, in Brüssel umstritten, weil sie nicht demokratisch ist. Eine Kontrolle der Krisenländer muss bleiben, damit sie nicht in alte Strukturen zurückfallen, damit es vorangeht. Das gilt auch für Griechenland. Aber auch Kontrolleure müssen kontrolliert werden können, zum Beispiel durch das Europaparlament. Hart und zart, so sollte er aussehen, der Schuldenkompromiss. Er könnte ein Paradebeispiel dafür werden, wie die EU mit Krisenstaaten umgeht, die linksgerichtete Regierungen haben. Im Herbst wird in Spanien und Portugal gewählt. Gewinnen auch dort die Linken, könnten auch sie sich auf den griechischen Schuldenkompromiss berufen.
Karin Bentsch kommentierte, Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Reisetag von Alexis Tsipras ging ja noch weiter. Am Nachmittag traf er sich in Paris mit dem französischen Staatspräsidenten François Hollande, dem er beim zukünftigen Weg von Griechenland in der Europäischen Union eine Führungsrolle zuschreibt. Aus Paris berichtet Andreas Teska.
Alexis Tsipras auf der Suche nach Unterstützung. Nach seinem Gespräch mit Staatspräsident Hollande bemühte sich der neue griechische Regierungschef darum, Skeptikern und Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, und zwar mit einer Mischung aus Forderungen und einem Bekenntnis zur Zusammenarbeit. Wir sind keine Bedrohung für Europa. Der politische Wechsel in Griechenland kann für Europa eine Chance bedeuten. Und zwar die Chance für einen Politikwechsel hin zu mehr Wirtschaftswachstum und sozialer Gerechtigkeit. Denn nach Ansicht von Tsipras befindet sich die Europäische Union in einer kritischen Phase. Und in der müssten Frankreich und Griechenland ihre Kräfte vereinen und zusammenarbeiten. Paris solle eine maßgebliche Rolle spielen, um für Stabilität in Europa zu sorgen. Staatspräsident Hollande, der ungewöhnlich angespannt wirkte, sagte, er lasse sich von zwei Prinzipien leiten. Einerseits habe Griechenland ein Recht auf Solidarität und darauf, dass sein Wahlergebnis respektiert werde. Andererseits sei das Land dazu verpflichtet, die europäischen Regeln einzuhalten, wie Frankreich und alle anderen Länder auch. Dazwischen liegt jene Grauzone, in der Hollande nach einer Verständigung zu suchen gedenkt. Die griechische Frage, wenn ich das mal so formulieren darf, stellt sich jetzt regelmäßig seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren. Es ist an der Zeit, eine langfristige Lösung zu finden für Griechenland innerhalb Europas. Also guter Wille auf beiden Seiten bei diesem Antrittsbesuch, aber so hinreichend unscharfe Formulierungen, dass jeder der Beteiligten sich darin wiederfinden konnte. Und damit der irgendwie positive Eindruck nicht durch lästiges Nachbohren der zahlreich im Élysée erschienenen Journalisten zerstört wurde, ließen Hollande und Tsipras keine einzige Nachfrage zu. Nach ihren Erklärungen verließen beide gemeinsam den Saal.
Deutschland wird bald nicht mehr das unkontrollierte Bordell Europas sein, sagte heute Markus Weinberg, der frauenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Denn in der vergangenen Nacht haben sich SPD und Union geeinigt auf das Gesetz zum Schutz vor Prostitution. Fest vorgenommen, hatte man sich das schon im Koalitionsvertrag, aber dann gab es ein monatelanges Tauziehen um viele tatsächlich ja auch schwierige Fragen, sodass man zwischendurch gar nicht so recht wusste, ob das noch was wird. Es wird. Und die Details kennt Katja Strippel.
Die Situation von Frauen in der Prostitution ist katastrophal in Deutschland,
sagt die zuständige Ministerin Manuela Schwesig. Bis Mitternacht hatte sie mit Fachpolitikern aus ihrer eigenen Partei und aus der Union zusammengesessen, um die Eckpunkte für das Prostitutionsschutzgesetz auf den Weg zu bringen. Mittags im Bundestag kann sie dann einen Kompromiss präsentieren.
Wir werden insbesondere darauf achten, dass junge Prostituierte besonderen Schutz bekommen, und wir werden außerdem eine Kondompflicht einführen.
Freier, die sich nicht daran halten, müssen Strafe zahlen. In Bayern gibt es so eine Regelung schon, aber da gilt das Bußgeld auch für die Sexarbeiterinnen. Wenn Schwesigs Gesetz kommt, wird sich das ändern.
Wir haben uns klar darauf geeinigt, dass es kein Bußgeld für Prostituierte geben darf. Wir wollen nicht die Prostituierten, wir wollen nicht die Frauen belasten, sondern wir wollen etwas für ihren Schutz tun.
Ulle Schaufs von den Grünen spricht trotzdem von einem Rückschlag für die Prostituierten. Sie kritisiert vor allem die verpflichtenden Gesundheitsberatungen und die Kondompflicht für die Freier, kommentiert sie kurz und knapp.
Es hört sich gut an, Aber wer will es denn kontrollieren?
Reine Symbolpolitik, sagt Cornelia Möhring von den Linken. Die Einhaltung einer Kondompflicht sei genauso wenig überprüfbar wie, Zitat, Pinkeln in ein Schwimmbecken. Ob sich Polizei oder Ordnungsamt in Zukunft darum kümmern müssen, lässt Harald Weinberg von der CDU offen. Aber er betont,
Sinn der Kondompflicht ist es, den Frauen etwas an die Hand zu geben, dass sie klar sagen können, ohne Kondom geht's nicht. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Und jetzt haben wir eine gute Schutzfunktion für die Frauen, dass sie sagen können, ist gesetzlich verankert.
Die Union hatte eigentlich eine Untersuchungspflicht für Sexarbeiterinnen gefordert, aber da hatte sich die SPD quergestellt. In den Eckpunkten ist nur die Rede von einer verpflichtenden ärztlichen Beratung. Für 18- bis 21-Jährige jedes halbe Jahr, für ältere Prostituierte einmal im Jahr.
Wichtig ist, dass alle Regeln, die wir machen, dem Schutz der Frauen dienen.
Schon im nächsten Monat soll Manuela Schwesigs Gesetzentwurf fertig sein. Und auch die Union macht jetzt Druck. Markus Weinberg sagt, Deutschland sei zum Bordell Europas geworden.
Wir haben die Aufgabe, so schnell wie möglich hier endlich politisch zu reagieren. Und mit jedem Monat, mit jeder Woche, mit jedem Tag, den wir warten, vergehen wir uns auch an die betroffenen Personen.
Aber dass es jetzt so lange gedauert hat, das lag auch an Weinbergs Partei.
Wer in Krisen- oder Kriegsgebiete reisen will, um Terroranschläge zu verüben oder vorzubereiten, dem droht zukünftig schon beim Versuch dazu Strafe. Das gilt auch für die Finanzierung von Terror. Eine entsprechende Gesetzesänderung hat das Bundeskabinett heute auf den Weg gegeben. Sie soll eine bessere Handhabe gegen Islamisten und ihre Ausbildungs- und Einsatzreisen in Kampfgebiete geben. Fachleute gehen davon aus, dass sich zurzeit rund 600 Menschen aus Deutschland vor allem in den Kampfgebieten in Syrien und im Irak befinden. Einzelheiten aus Berlin von Volker Schafranke.
Es ist ein neues Phänomen, auf das die Politik jetzt gesetzlich reagiert. Immer mehr Dschihadisten aus Deutschland machen sich auf den Weg in die Terrorgebiete nach Syrien und in den Nordirak. Derzeit sollen mehr als 600 von ihnen bereits in den Bürgerkrieg gezogen sein. Wer jetzt bereits eine Reise in diese Länder plant, mit dem Ziel, ein Terrorcamp aufzusuchen oder an Kampfhandlungen teilzunehmen, macht sie strafbar und könnte im Gefängnis landen. SPD-Justizminister Heiko Maas setzt eine entsprechende Richtlinie der Vereinten Nationen um, die alle Staaten auffordert, ihr Strafrecht entsprechend zu verschärfen.
Und das ist unsere Antwort darauf, diese Reisetätigkeit zu unterbinden, auch mit den Mitteln des Strafrechts, weil wir wissen, wenn sie zurückkommen, sind sie noch radikalisierter als ohnehin schon und bilden für die Allgemeinheit eine große Gefahr dar. Und soweit wollen wir es nicht kommen lassen.
In dem neuen Gesetz wird auch geregelt, dass künftig die finanzielle Unterstützung von terroristischen Aktivitäten unter Strafe steht. Jede Spende oder Sammlung für eine Terrorgruppe ist verboten. Grundsätzlich begrüßt die Union die Vorschläge des SPD-Justizministers. Dem CDU-Innenexperten Thomas Strobel gehen die Überlegungen aber noch nicht weit genug.
Deswegen sind wir für ein Verbot der Sympathiewerbung für terroristische Vereinigungen.
Soll heißen, Maas habe zwar geliefert, aber das ist noch nicht das Ende der Debatte um neue Antiterrorgesetze. Der Bund deutscher Kriminalbeamter beklagt, schärfere Strafen in Sachen Terrorismusbekämpfung seien grundsätzlich gut, aber es fehle schlicht an genügend Personal, um Extremisten zu überwachen, so André Neumann.
Wenn ich solche Gesetze mache und wenn ich sie umsetze, dann muss ich eigentlich Wert darauf legen, dass ich Gesetze schaffe und Gesetze kreiere, die für die Ermittler dann letztlich auch einen denkbaren Erfolg mit sich bringen.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist zuständig für die Polizei und hat beim Finanzminister bereits mehr Geld gefordert. Man sei in guten Gesprächen, hieß es. Ob daraus auch eine ausreichende Ausstattung für die Beamten wird, bleibt abzuwarten.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die bestialische Tat des selbsternannten Islamischen Staates, nämlich die Verbrennung eines gefangenen Jordaniers, hat die jordanische Regierung umgehend beantwortet. In der vergangenen Nacht wurden dort zwei zum Tode verurteilte Terroristen hingerichtet. Es gab viel Zustimmung dafür, vor allem im Land selbst und in der Region, aber auch mahnende Stimmen aus dem internationalen Bereich. Bundespräsident Joachim Gauck warnte beispielsweise am Rande seiner Afrika-Reise, das Prinzip Auge um Auge könne weder rechtlich noch moralisch die richtige Reaktion sein. Über den Tag danach in Amman berichtet Carsten Kühntop.
Die Die Wagenkolonne des jordanischen Königs bahnt sich einen Weg durch die Menge im Schritttempo. Einige hundert Menschen waren zum Flughafen von Amman gekommen, um Abdullah zu begrüßen. Der Monarch hatte einen Besuch in den USA vorzeitig beendet. Als gestern das Video auftauchte, das die Ermordung des jungen Kampfpiloten Muasa Qassas bezeigt, wandte sich der König umgehend von Washington aus in einer Fernsehansprache an sein Volk. Wir stehen heute an der Seite der Familie unseres Helden. Wir stehen zu unserer Zivilisation, unserem Volk und unserer Armee in einer Situation, die jeden Jordanier angeht. Jetzt ist es unsere Pflicht, geeint zusammenzustehen in dieser Krise, die uns stärker machen und uns noch mehr zusammenbringen wird. Den ganzen Tag lang empfing Safi al-Kasasbe, der Vater des Piloten, zu Hause in einem Dorf bei Karak Trauergäste. Sein Familienverband ist groß, der Stamm mächtig und er ist eine wichtige Stütze des Königshauses. Das Land muss Rache nehmen. Ich rufe dazu auf, dass niemand vom IS am Leben bleibt. Ich rufe dazu auf, Gefangene zu exekutieren. Und ich rufe dazu auf, diese Organisation auszuradieren. Eine kriminelle Organisation, die Leute aus allen Teilen der Welt zusammengebracht hat, um brutal zu handeln und ohne jeden Respekt für die Gesetze der Menschen, die internationalen Gesetze oder die Gesetze über Kriegsgefangene. Jordaniens erste Reaktion auf die Ermordung des Piloten kam im Morgengrauen. Wie vom König angeordnet, wurde die Todesstrafe gegen eine Irakerin und einen Iraker vollstreckt, die vor Jahren als Terroristen verurteilt worden waren. Der IS hatte vergangene Woche noch versucht, die Frau Sajida al-Rishawi freizupressen. Doch ihr Tod reiche noch nicht, um den Piloten zu rächen, meint dieser Jordanier. Sie hinzurichten ist das Mindeste, das als Antwort auf dieses fürchterliche Verbrechen zu tun ist. Wir warten darauf, dass die Regierung eine harte und starke Antwort findet. Dieses Verbrechen trifft alle freien Jordanier und freien Araber in der Welt und es hat nichts mit der Humanität zu tun. Beim Kampf gegen den IS hat Jordanien von Anfang an Flagge gezeigt. Wie der Irak, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate schickt das Land Kampfjets auf Angriffsflüge gegen den IS an der Seite der USA. Populär war das nie, doch unter dem Eindruck des fürchterlichen Todes des jordanischen Piloten scheint sich die öffentliche Meinung nun zu drehen.
Rund 200 Kämpfer der Terrormiliz Boko Haram sollen bei den jüngsten Kämpfen in Nigeria getötet worden sein. Das ist aus dem Generalstab der Armee des Tschad zu hören. Der nämlich hat Soldaten in das Gebiet seines Nachbarlandes geschickt und die nigerianische Seite hat dies sogar begrüßt. In gut einer Woche sollen in Nigeria Präsidentschaftswahlen stattfinden. Einzelheiten zur Lage dort von Alexander Göbel.
Die nigerianische Terrorgruppe Boko Haram hat im Nachbarland Kamerun Dutzende Zivilisten ermordet. Augenzeugen in der kamerunischen Stadt Fotokol, direkt an der Grenze zu Nigeria, berichten, Kämpfer hätten mehr als 20 Einwohnern die Kehle durchgeschnitten. Außerdem hätten sie Wohnhäuser sowie die größte Moschee des Ortes angezündet. Mit der Gegenoffensive antwortete Boko Haram unmittelbar auf den Beschuss durch tschadische Truppen. Am Dienstag waren Spezialeinheiten aus dem Tschad erstmals von Kamerun aus auf das Staatsgebiet Nigerias vorgedrungen. Nach tagelangen Luftangriffen auf Stellungen der Rebellen in der nigerianischen Grenzstadt Gamboro überquerten etwa 2000 tschadische Soldaten von Kamerun aus die Grenze nach Nigeria. Gamboro auf nigerianischer und Fotokol auf kamerunischer Seite sind nur durch einen Grenzfluss und eine Brücke voneinander getrennt. In Gamboro wurden nach tschadischen Angaben mehr als 200 Boko Haram-Kämpfer getötet. Angesichts der Gefechte flohen daraufhin zahlreiche Islamisten in die entgegengesetzte Richtung nach Kamerun. Dann kam es in der Stadt Fotokol erneut zu Gefechten und zu dem Massaker an Zivilisten. Boko Haram-Kämpfer sollen sich noch immer in der Stadt verschanzen. Nachdem die Terrorgruppe in letzter Zeit immer wieder von Nigeria aus das Nachbarland Kamerun angegriffen hatte, waren tschadische Truppen schon vor Wochen Kamerun zu Hilfe geeilt. Der Tschad will der Terrormiliz offenbar keine Chance lassen, sich noch weiter nach Osten auszudehnen, besonders nachdem Boko Haram am Wochenende erneut die Millionenstadt Maiduguri angegriffen hatte. Von der Hauptstadt des nordöstlichen Bundesstaates Borno in Nigeria führt eine Straße über Kamerun direkt in die tschadische Hauptstadt N'Djamena. Auch an der Grenze zwischen Niger und Nigeria haben tschadische Truppen Stellung bezogen. Der nigrische Radiosender Anfani berichtet, ein Kontingent von etwa 400 Armeefahrzeugen und Panzern sei im Osten des Niger stationiert. Das Gebiet jenseits der Grenze auf nigerianischer Seite gilt als Hochburg der Terrorgruppe Boko Haram. Experten schließen nicht aus, dass tschadische Truppen die Islamisten dort angreifen könnten. Der Militäreinsatz des Tschad gegen Boko Haram auf nigerianischem Boden wird von der Regierung Nigerias gebilligt und nicht als Eingriff in die territoriale Integrität betrachtet. Französische Truppen der Antiterrormission Barkhane unterstützen die tschadischen Einheiten mit Luftaufklärung. Die jüngsten Offensiven erfolgen kurz vor der nigerianischen Präsidentschaftswahl am 14. Februar, bei der Staatschef Goodluck Jonathan auf eine Wiederwahl hofft. Der Präsident war am Montag bei einer Wahlkampfveranstaltung im Nordosten des Landes nur knapp einem Attentat entkommen. Boko Haram kämpft für einen islamischen Staat im Norden Nigerias. Seit dem Jahr 2009 hat die Gruppe bei Angriffen auf Polizei, Armee, Kirchen und Schulen etwa 13.000 Menschen getötet. Am Wochenende hatte die Afrikanische Union beschlossen, eine 7.500 Mann starke Eingreiftruppe aufzubauen. In der kamerunischen Hauptstadt Yaoundé beraten Verantwortliche der beteiligten Staaten Nigeria, Niger, Benin, Tschad und Kamerun über die Einzelheiten.
Udo Lattek ist tot. 80 Jahre wurde er alt und er war einer der erfolgreichsten Trainer in ganz Europa. Ein Mann mit klarer Kante und ein Freund des klaren Wortes.
Es gibt ein Buch, 11 Freunde müsste sein, das ist totaler Quatsch, 11 Freunde hat es noch nie gegeben. Es gibt Abiturienten, Studenten und es gibt einfache Leute, aber die muss man unter einen Hut kriegen. Und das ist die Aufgabe des Trainers.
Und er bekam sie unter einen Hut, der Fußballtrainer Udo Lattek. Er hatte Studenten wie Jupp Kapellmann und Malocher wie Katsche Schwarzenbeck in seinen Mannschaften. Er trainierte Künstler wie Franz Beckenbauer, Teamplayer wie Berti Vogts und Diven wie Johann Cruyff. Udo Lattek starb am vergangenen Wochenende, wie erst heute bekannt wurde. Ein Nachruf von Jan Wochner.
Um einen guten Spruch war Udo Lattek nie verlegen. Er meinte, was er sagte. Und wenn er etwas sagte, dann meinte er es auch.
Warum soll ich drum herumreden, wenn ich der Meinung bin?
Seine geradlinige Art zeichnete ihn aus. Deutschlands bis heute erfolgreichster Fußballtrainer hatte eine Bilderbuchkarriere. Gerade 35 Jahre alt wurde Lattek Cheftrainer bei Bayern München.
Ich bin von Anfang an dabei gewesen, von 1970, als die Mannschaft aufgebaut wurde. Mit Hoeneß, mit Breitner, mit allem drum und dran. Und wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, wie machen wir den FC Bayern stärker? Wie kommen wir weiter?
Lattek fand die Lösung, machte die Bayern stark wie nie. Der Trainer wurde zum Titelsammler. Ob in München oder auch später bei Borussia Mönchengladbach oder in Spanien beim FC Barcelona, wenn Lattek auf der Bank saß, gewannen seine Mannschaften sehr häufig. Aber der Erfolgstrainer blieb immer auch ein Familienmensch.
Ich liebe den Fußball, aber es ist nicht so, dass ich mit dem Fußball ins Bett gehe und mit dem Fußball wieder aufstehe. Ich habe meinen privaten Bereich immer versucht, von dem beruflichen zu trennen und das ist mir auch weitgehend gelungen.
Mit seiner Ehefrau Hildegard führte Lattek bis zuletzt eine glückliche Ehe. Eine Ehe, die eigentlich aber ganz anders verlaufen sollte, wie Hildegard Lattek einmal verriet.
Wir hatten uns so ein Leben vorgestellt, beide Lehrer und dann vielleicht ein ruhiges, friedliches Leben. Aber das hat sich dann leider ganz anders entwickelt.
Nach seiner Trainerkarriere versuchte sich Lattek zunächst als Sportdirektor beim 1. FC Köln. Eine Entscheidung, die er später bereuen sollte.
Es war nicht meine Welt, ich bin kein Schreibtischhengst.
Den Posten beim FC schmiss Lattek also schnell wieder hin. Stattdessen wurde er TV-Experte. Latteks Meinung war gefragt, so banal sie auch sein mochte.
Dass die Entlassung okay ist. Das ist okay.
In den letzten Jahren verschlechterte sich Lattek's Gesundheitszustand zunehmend. Sein Image als Erfolgstrainer bleibt aber unvergessen.
Wenn ein Trainer oder Spieler gefragt wird, wenn ich bei Bayern München gefragt wurde, was hast du für Ziel am Saisonende? Habe ich gesagt, ich will Meister werden. Wenn am Schluss kein Meister rauskommt, bin ich der Esel gewesen.
Der Esel war er selten. Udo Lattek wurde 8-mal deutscher Meister, holte 3-mal den DFB-Pokal und gewann jeden der 3 Europapokalwettbewerbe mindestens einmal. Ein Rekord für die Ewigkeit.
Udo Lattek ist tot, das war ein Nachruf von Jan Wochner. Wenn Sie heute wegen schlechten Wetters im Norden oder Westen der Republik nicht oder nur zu spät zur Arbeit oder zum Date kamen, wenn Sie Treffen oder Termine verpassten, trösten Sie sich, als Skirennfahrer mit Weltmeisterschaftsambitionen ging es Ihnen auch nicht besser. Der Herren Super-G bei den alpinen Skiweltmeisterschaften in Vail und Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado ist heute Abend abgesagt worden, gerade eben vor wenigen Minuten. Um 19 Uhr eigentlich, jetzt gleich also, sollte der erste Fahrer das Starthäuschen verlassen, aber die Rennjury sagte den Wettkampf für heute wegen des schlechten Wetters ab. Das Rennen wird nun möglicherweise am Donnerstag nachgeholt. Bis dahin gibt es ein neues Wetter, dort wie hier. Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Aus dem Studio verabschiedet sich Thomas Spickhofen.
NDR Info.